Der Podcast wird präsentiert von Speicher Handwerk. Bettwaren aus Schweizer Schafwolle. speicher-handwerk.ch.
Also ich habe mir einen Plan gemacht, was ich an dem Tag machen will. Bin am Morgen aufgestanden und habe es einfach nicht mehr ab dem Sofa geschafft. Und dann ist der Frust riesiger geworden und dann habe ich hat man wieder probiert, das Loch in einem zu stillen mit allem Möglichen. Und das hat einfach nicht geklappt.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Zwischen der fehlenden Aufmerksamkeit von ihrem Vater und der überschwänglichen Fürsorge von ihrer Mutter ist Tamara Fioretti als Kind zunehmend verunsichert. Sie kompensiert das mit einem starken Auftreten, mit Party machen, geschleift mit Männern und Alkohol trinken. Bis sie süchtig ist vom Alkohol. Über die Jahre rutscht sie immer tiefer in Zucht und ungesunde Muster, bis sie endlich Wege findet, die ihr wirklich helfen. Heute beraten sie andere Menschen, die mit Identitätsfragen, mit Sucht und Unsicherheiten kämpfen. Und davon erzählt sie uns hier im Vis-à-vis. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, Tamara. Ich darf da bei dir daheim sein. Merci vielmals.
Wunderbar, bist du da?
In deiner Wahlheimat in Thun. Wenn wir dich jetzt noch ein bisschen reden hören, dann merkt man dann schnell, dass du aber nicht ursprünglich von hier bist.
Genau. Ich komme aus dem Wallis und bin seit 7 Jahren aber hier in Thun daheim.
Und ist deine Wahlheimat, du liebst es hier, warum?
Ich liebe es mega, weil man die Berge sieht. Und euer See hat. Das ist etwas, was ich mega geniesse. Da ist man einfach schnell einfach ein bisschen in den Ferien.
Mhm. Berge erinnern dich an deine Kindheit im Wallis? Was sind Berge für dich?
Ich finde es majestätisch und schön, immer wieder in anderen Farben oder mal mit Schnee oder so zu sehen. Das ist, finde auch Natur einfach schon mega schön.
Mhm. Du bist im Wallis aufgewachsen, in einer katholischen Familie. Kannst du uns ein bisschen zurücknehmen in deine Kindheit, dass wir dich ein bisschen lernen kennen, deine Wurzeln?
Ja, also ich bin in Natersch aufgewachsen. Ich habe ältere Brüder. Wir sind, wie du gesagt hast, katholisch aufgewachsen, sind in der Schule halt in den Unterricht gegangen und ab und zu in die Kirche. Aber sonst jetzt tiefer oder näher, haben wir mit dem Glauben nicht unbedingt zu tun. Mein Vater ist früher, also in meiner Kindheit, hat er sehr viel Alkohol getrunken. Er hat im Gastgewerbe geschafft und war viel abwesend gewesen. Und meine Mama hat seine Abwesenheit probiert zu kompensieren, indem sie den Vater und Mütter sein wollte. Also mal so für kurz das so zu beschreiben.
Mm-hmm. Du beschreibst es so als Sherry, wo auseinandergegangen ist. Der Vater, der eher abwesend war, der nicht da war, der eigentlich die Aufmerksamkeit von ihm ein bisschen gefällt hat. Und die Mutter, die sehr präsent war. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Also was heisst das?
Ja, es ist halt, wenn etwas, was ich gemacht habe, ist wie zweimal anders bewertet worden. Also wenn ich zum Beispiel eine gute Nota gemacht habe, hat Mama sich sagen, wäre mega gefreut. Und der Papa, dem ist gleich gewesen. Mhm. Und wie als Kind nimmt man ja das mega wahr, man wächst ja mit dem auf oder durch seine Identität wie kreieren mit dem und durch ja auch schauen, also wenn ich das mache, was wirkt es dann nachher aus? Und das hat bei mir einfach so eine Unsicherheit ausgelöst, weil ich nicht recht gewusst habe, oder sie gesehen habe, ich habe schon als kleine Mädchen immer gesungen, warum geht denn jetzt der Papa lieber ein Bier trinken, das wir im Konzert zuhören können?
Mhm.
Und die Mama hat am liebsten die ganze Ortschaft eingeladen. Also es hat einfach alles immer zwei Reaktionen gegeben.
Mhm. Und du hast gesagt, es hat dich verwirrt oder was hat es ausgelöst in deiner Identität?
Unsicherheit. Mhm. Ich habe wie nicht gewusst, also was ist denn jetzt recht oder wie soll ich denn jetzt machen oder bin ich denn genug oder warum,
Und du hast dich eigentlich nach der Aufmerksamkeit vom Vater mehr gesehnt. Hast du das als Kind so wahrgenommen, oder? Würdest du es erst rückblickend so sagen?
Erst rückblickend. Ich habe das dann wie gar nicht so. Es war ja normal gewesen. Mhm. Es war normal gewesen, dass wir eigentlich, der Brüder, Mama und ich, im Ferien sind oder Ausflüge gemacht haben oder zu Nacht gegessen haben. Und es war manchmal lieber gewesen, dass er gar nicht da ist, weil es einfacher war. Weil er, ja, sagen wir euch, sehr narzisstische Zeit hat. Und wenn er da ist, sieht er alles nach seiner Pfeife an mir so tanzen. Mhm. Und so sind wir eigentlich, ja, meistens ein bisschen froh gewesen, dass er auch nicht ist da gewesen.
Narzisstische Züge, kannst du uns da ein konkretes Beispiel nennen, wie hat das sich ausgewirkt?
Es ist halt, es kommt halt sehr egoistisch rüber. Es ist wie keine Empathie da, kein Interesse für das andere. Ja. Es geht immer nur um, ist immer nur um ihn gegangen. Es ist auch manipuliert worden oder sagen wir mal, hat es meinem persönlich ich habe einen Tropf Liebe bekommen, wenn ich etwas für ihn gemacht habe. Mhm. Also eher der halt, ja, das ist fast halt manipulativ, oder? Du musst mir etwas geben, dass du etwas bekommst. Und ja, so, das ist ja nicht die Liebe, die man sich wünscht oder wo man Kind kehrt.
Mhm. Ich stelle mir das mega schwierig vor. Als Familie mit dem Vater und eigentlich seid ihr wie zu dritt verbündet gewesen, oder als Team, seid fast froh gewesen, er ist nicht da. Also ist die Trennung auch vielleicht auch ein Thema gewesen oder ist es nie ein Thema gewesen für deine Mami oder für euch, dass ihr wie gefunden habt, es wäre einfacher, das Leben ohne Vater?
Ja. Meine Mama und meine Brüder sind halt eher Persönlichkeiten gewesen, die ich halt zurückgezogen haben, die halt Sachen so hingenommen haben, wie sie sind. Und ich habe die Position hingenommen vom Rebellieren und vom Frechsein und so. Und ich habe mit 14, 15 halt auch schon gewusst, dass in der Beziehung vieles nicht gut ist. Mhm. Und habe der Mama eigentlich immer gesagt, sie soll sich doch trennen. Und weil sie während der Ehe ein starkes Glaubensleben an Gott hat entwickelt, hat sie einfach gesagt, Scheidung gibt es nicht. Und ist wie eigentlich der geblieben.
Okay, also es war eigentlich eine geistlich motivierte Entscheidung von ihrer Mutter, dem Vater treu zu bleiben.
Ja.
Oder die Situation auszuhalten.
Sehr, ja.
Mhm.
Genau.
Was war der Glaube für dich als Kind? Also wenn du erzählst, dass deine Mami... Ja, dass der Glaube mehr Raum hat eingenommen, wichtiger geworden ist für sie. Wie war es denn für dich?
Ja, sie ist immer in die Gemeinde oder in die Kirche wie mitgenommen. Und wir haben als Kinder vielleicht noch nicht so genau geschnallt, um was das geht. Für uns hat es eigentlich nicht so einen Unterschied gegeben von der katholischen Kirche jetzt so in die Gemeinde.
Also es ist eine freikirchliche Gemeinde gewesen.
Ja, ja, genau. Und außer dass man einfach geklatscht hat, das ist so geblieben. Und ja, aber meine Getti hat auch eine grosse Rolle gespielt. Er hat uns immer Geschichten erzählt über einen König, der die Räuberstochter oder den Räubersohn liebt und so. Und das ist eigentlich ist sehr eingefahren, wo man manchmal sich schon gefragt hat, ja, hätte der König mich echt euch gern? Wir sind,
also das sind biblische Geschichten gewesen, die er erzählt hat? Oder?
Wie bei Räubers heisst das, das sind so Kindergeschichten, die irgendwie die Liebe von Gott erklärt in verschiedenen Geschichten.
Ah, und Gott war wie der König gewesen, genau. In dieser Geschichte? Ja.
Ich habe dann mit 13 selber wie eine Erfahrung gemacht. Meine Getti hat mir dann auch erzählt, dass Jesus für mich am Kreuz ist gestorben, dass ich geliebt bin, dass da ein Vater gibt oder ein Gott gibt, den man darf Vater nennen, wo mich liebt und mich stolz auf mich ist und mich gern hat. Und das hat mein ganzes sehr verwirrt, aber in einer positiven Art und Weise zu merken, aha, da ist wirklich jemand, der mich designt hat und der mich gut findet. Mhm. Und für mich war so klar, dass ich den Weg will gehen, dass ich da näher will wissen und in Beziehung will kommen mit dem Gott.
Gleichzeitig warst du sehr ein rebellischer Teenager gewesen, oder? Du hast provoziert, du bist irgendwie auf der Suche gewesen.
Ja.
Was hast du gemacht? Wie hast du provoziert? Wie hast du rebelliert?
Ja, ich habe sehr früh Alkohol getrunken, sehr viel. Ich bin ab und zu mit Drogen in Kontakt gekommen. Ich habe meine Anerkennung bei Männern gesucht. Und bin halt daheim auch sehr frech gewesen. Ich habe, wenn ich um 11 Uhr haben müssen, daheim sein oder so, bin ich dann nachher um 12 Uhr wieder über die Terrasse, wir haben im ersten Stock gewohnt, über die Terrasse und wieder in den Ausgang gegangen die ganze Nacht und habe mich so gut wie möglich an die Regeln gehalten, aber haben euch überall jedes Schlupfloch genommen.
Und was würdest du sagen, gegen was hast du rebelliert?
Ja, Rebellion ist ja meistens, wenn man sich nicht geliebt fühlt, und das habe ich nicht.
Mhm. Trotz dieser Aufmerksamkeit überschwänglichen von deiner Mutter, hast du dich nicht geliebt gefühlt?
Es hat halt in mir dann gleichwohl wie euch einen Stress ausgelöst. Oder fast wie einen Perfektionismus, alles so gut und richtig zu machen, weil man ja dann vielleicht eben dann die Anerkennung euch verliert, wenn man es nicht kann. Ich habe zum Beispiel, wenn ich etwas nicht richtig gut konnte, habe ich das gar nicht gemacht. Habe ich das gar nicht angefangen. Und das ist ja eigentlich dann auch wieder ein Stress. Oder lest ein bisschen das Gleiche an uns, dass du jemanden spielen musst oder jemand musst probieren zu sein, dass dann die Anerkennung kommt.
Mhm. Ist sie denn gekommen, die Anerkennung auf dem Weg, wie du sie gesucht hast? Im Ausgang von Männern mit Drogen, Alkohol?
Für einen kurzen Moment schon. Oder wenn man wenn man ein High hat oder wenn man den jemanden, den man toll findet, da jetzt plötzlich etwas zurückkommt. Aber im Nachhinein war nachher einfach immer eine grössere Leere da gewesen. Und ist eigentlich das Loch, das ich in mir gespürt habe, die Leere, die Last oder das, ist einfach nicht weggegangen.
Mhm.
Und dann hat es dann immer wie schneller etwas Neues oder etwas anderes müssen sein.
Mhm. Und das Leben hast du dann als Last empfunden, als Teenager, als junge Erwachsene. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was heisst, das Leben ist eine Last?
Es ist, hat sich einfach immer alles so schwer angefühlt. Ich habe immer ganz, ganz viel geschlafen. Ich war auch sehr, sehr sensibel gewesen. Man könnte sagen, hochsensibel, dass man fast die Gefühle vom Gegenüber gespürt oder sogar Gedanken fast lesen kann oder so. Und irgendwie ist das alles immer so auf mich drauf geprasselt, dass ich manchmal bei Familienfest oder wo viele Personen sind zusammengekommen oder so, bin ich nachher so müde gewesen, dass ich nur noch wie eine Hülle bin da gewesen und mich eigentlich gar nicht mehr gespürt habe und eigentlich wieder habe ich sogar schlafen. Oder auch wenn ich in einer Hotellerie geschafft, Kolleginnen von mir sind im Nachmittag Snowboard fahren oder spazieren oder käfeln und das habe ich nicht können am Nachmittag. Ich musste sogar schlafen, dass ich am Abend wieder wie zu weg bin, für im Service zu arbeiten.
Mhm. Du bist dann auf Australien mal für 2 Monate und hast gehofft, du kommst ein bisschen aus dem raus, oder? Du gewinnst dir dort ein neuen Lebensmut, ein bisschen Frische. Erzähl, was hast du in Australien gemacht und was hast du dort erlebt?
Ja, genau. Wenn ich dort die Ausbildung fertig hatte, da sind ziemlich so verschiedene Sachen gerade aneinandergereiht gewesen. Ich hatte lange Freund gehabt, wo das auseinander ging, weil er sich für Drogen entschieden hat. Eine gute Freundin hat mich ziemlich im Stich gelassen oder mich verarscht. Und meine Eltern haben sich dann getrennt. Das, was ich ja eigentlich schon lang eigentlich wollte für die Mama. Und gleich ist etwas kaputt gegangen oder eine Angst in mir aufgekommen, dass ich dann mit dem Papa gar nie mehr etwas werde, um zu tun habe. Mhm. Vorher hat man ab und zu mal noch gesehen oder so. Und dann habe ich gehofft, dass wenn ich dann auf Australien gehe, also ich bin 2 Monate in einer Sprachschule und nachher 4 Monate reisen, habe ich gehofft, wenn ich dann aus dem ganzen Zick vom Wallis oder einfach von meiner Umgebung oder Verwandtschaft wegkomme, dass ich dass der leichter wird oder dass ich habe immer gesagt, ja Gott, wo bist denn du eigentlich? Ich wollte doch das alles gar nicht. Und ich wollte doch Freude haben und Frieden haben und so. Aber irgendwie klappt das mit mir einfach nicht.
Aber was heisst der Bezug, so ein bisschen die, also so innere Gebete, ist Teil von deinem Leben? Also da war immer wieder etwas, was dich
gezogen hat. Ja, ist noch interessant. Aber mit 13 habe ich eigentlich dann, in mir entschieden, hey, ich will dich dann noch gut besser kennenlernen. Und fast gleichzeitig, ein halbes Jahr später, das mit Alkohol und Männern angefangen, also mit 14. Und ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, das funktioniert halt mit mir nicht. Aber ich habe immer eine Bibel auf meinem Nachttisch gehabt. Ich habe immer Musik gehört, was über Gott singt. Und habe immer wieder euch Bücher gelesen. Von dem her und gleichzeitig, ja, fast wie ein Doppelleben, kann man sagen. Irgendwas wie gleich sich das gewünscht, aber das andere wie gemacht.
Mhm. Und in Australien hast du ein bisschen Frieden gefunden?
Nein, leider nicht. Mhm. Ich habe es sehr genossen, einfach in einem anderen Land zu sein. Ich bin mit einer Freundin gegangen und da habe es mega genossen, neue Leute kennenzulernen von anderen Nationen und so weiter. Und am Anfang ist das noch recht gut gegangen, dass ich irgendwie euch, sagen wir, am Wochenende mal eine Party war oder mit Männern habe ich dann wie euch am Anfang wie überhaupt gar nichts. Und dann hatte ich das Gefühl, wow, jetzt wird es dann besser. Und ein paar, ja, vielleicht zwei Monate später, nachdem wir die Schule haben fertig hatten, ist es wieder ins alte Muster drin. Von Drogen habe ich mich ferngehalten, aber der Alkohol ist, ich sage mal, fast täglich. Und ich war so müde, dass wir eigentlich nur ein bisschen am Strand zueinander gelegen oder so. Ja, und das
hat. Wenn du von Drogen redest, von was für Drogen redest du da?
Also, ich habe sicher immer wieder gekifft. Koks ist, habe ich wie eine Zeit lang auch genommen. Aber das Gute war, dass mich das nie so der Ärmel hat genommen wie der Alkohol. Also, da bin ich wie verschont geblieben, dass ich nicht dem mega anlaufen musste.
Und beim Alkohol war es ein bisschen anders. Also der Alkohol hat dich eingenommen.
Das war wie normal. Also ich hätte nicht unbedingt den Morgen aufstehen und gerade etwas reinkommen. Aber es ist jeden Tag eigentlich praktisch Alkohol irgendwo im Spiel gewesen. Oder wenn man sagt, komm, wir gehen nur ein Apero und nachher einfach wieder über den Durst reicht und das nicht stoppen kann, dann ist die Sucht eigentlich gross.
Mhm. Du bist nach Australien zurückgekommen in die Schweiz, aber nicht mehr ins Wallis, sondern du bist auf Zürich gegangen, hast dort weiter in der Hotellerie auch gearbeitet, hast probiert, ein bisschen anders zu Fuss zu fassen, oder? Aber bist eigentlich immer tiefer in das Muster reingekommen. Also der Alkohol ist ein grosses Thema geblieben.
Ja, sehr. Es hat sicher auch die Decke gegeben, wo ich nicht geschafft habe oder nicht bin, im Ausgang war oder so, dass ich keinen Alkohol getrunken habe, bis ich dann auf Zürich gegangen bin.
Mhm.
In Zürich hat es dann nachher wirklich angefangen. Ich war wirklich sehr depressiv. Ich habe, wenn ich arbeiten wollte, eine Maske aufgelegt und habe mit Mühe und Not einfach die Stunde geschafft. Und habe nachher das halt alles wieder ertränkt, dass es die Last oder einfach das Schwere, was ich in meinem Herz wie gespürt habe, oder das Loch in mir, das einfach nichts hat können, noch stillen, einfach mit dem Alkohol probiert zu stillen. Und hatte sogar an einem Tag, wo ich frei hatte, habe ich nachher zu mir selber eben dann angefangen, am Morgen schon Schnaps oder etwas zu trinken, weil die Gedanken, die Abwärtsspirale, die Dunkelheit, die ich irgendwie gespürt habe, es ist einfach so. Es hat einfach wie nie noch Licht gehabt. Es war alles so schwer gewesen. Und habe mit allerlei, also ich habe mir einen Plan gemacht, was ich an dem Tag machen will, bin am Morgen aufgestanden und habe es einfach nicht mehr ab dem Sofa geschafft. Und dann ist der Frust riesiger geworden und dann habe ich, hat man wieder probiert, das Loch in einem zu stillen mit allem Möglichen. Und das hat einfach nicht geklappt.
Was heisst mit allem Möglichen? Mit was hast du das Loch probiert zu stillen? Also Alkohol hast du schon gesagt, das ist genau, täglich gewesen.
Aber Männerbeziehungen. Ich habe auf Pornos schauen. Selbstbefriedigung war ein Thema. Einfach irgendwas, was einen kurzen Moment einfach eine Erlösung zu haben. Und nachher war das Loch grösser gewesen. Weil ich mich dann wieder genervt habe, warum das jetzt wieder die ganzen alten Sachen wieder aufploppen und was man doch eigentlich ganz lang nicht mehr hat wollen oder müssen machen.
Mhm. Es ist wirklich zu einem Punkt gekommen, wo du die Lebenslust verloren hast.
Zudem, dass ich es, glaube ich, das ganze Leben nie wirklich hatte, ist es noch mal eine Stufe tiefer gegangen. Also
Lebenslust hast du das ganze Leben nie gehabt, oder wie meinst du?
Weil es einfach immer so schwer war. Mhm.
Also hast du nie Lebensfreude gehabt, würdest du sagen?
Sicher, ich war sehr gerne unter den Menschen gewesen. Ich hatte Freunde, also Klicken, die wir unterwegs waren, wo wir Sachen gemacht haben. Und in diesen Moment schon, aber in mir innen drin oder in den Stunden, wo ich allein war, wo ich eben vielleicht keine Maske getragen habe oder nicht, wo man vielleicht auch nicht Alkohol getrunken hat und gelacht hat.
Wo du vielleicht nicht so gegen aussen gelebt hast, sondern wo es dann eher ins Innere gegangen ist.
Genau.
Oder so ein bisschen mit dir.
Ja.
Wo du mit dir bist bleiben hocken.
Genau.
Mhm.
Ja.
Und das hat dann auch nochmal, hast du gesehen vorhin, ist nochmal tiefer gegangen.
Genau. Und hat er an dem Zeitpunkt einfach Gott wie nochmal gesagt, hey, wenn du mir nicht helfst, dann so kann ich nicht weiterleben. Dass ich sehe keinen Sinn, ich sehe keinen Grund. Und bin nachher, kann ich immer sagen, wie in Kontakt kommen mit Leuten, die Beratung angeboten haben, die auf christlicher Basis ist. Das heisst, dass man miteinander im Gebet wie Sachen angeschaut hat. Und die haben mit mir nachher anfangen arbeiten und mein Leben wie anfangen aufräumen, Kindheitssachen anfangen anschauen, toxische Sachen anfangen anschauen und anfangen aufschaffen. Und jedes Mal, wenn ich bei ihnen war, ist nachher wie ein Stein aus meinem schweren Rucksack rausgekommen. Und plötzlich habe ich eine Leichtigkeit gespürt, wenn ich das noch nie in meinem Leben hatte.
Mhm. Also es ist eine Form von Therapie oder so Seelsorge.
Genau.
Was du mit einer Person gemacht hast, oder wenn du sagst, wenn ich von innen weg bin, habe ich mich besser gefühlt. Wer meinst du da genau?
Es sind meistens zwei oder drei Personen wie da gewesen. Jemand, der das Gespräch geführt hat und zwei andere, die einfach wie im Gebet euch unterstützt haben.
Mhm. Und du sagst, dass ich ein paar Sachen wirklich in diesen Momenten, aber bei diesen Gesprächen, bei diesen Beratungen oder auch in diesen Gebeten, plötzlich wie Steine aus dem Rucksack draussen gewesen.
Genau.
An anderen musst du ein bisschen dranbleiben, über Jahre auch, prozessieren.
Genau.
Was waren das für Sachen gewesen, wo so fast wundersam echt so weg waren?
Ein Beispiel ist der Alkohol.
Mhm.
Ich habe nachher ganz viele Monate, fast ein Jahr, glaube ich, gar keinen Schluck mehr getrunken. Das ist wie von einem Moment auf den anderen ist das wie weg gewesen. Nachher gibt es andere Sachen, eben so wie die Teufelwunden, die jetzt so mit der Kindheit zu tun haben, vielleicht mit Vaterwunden. Das ist ein Prozess.
Mhm.
Das geht einfach Zibelenschinti für Zibelenschinti. Genau.
Mhm.
Und, aber sehr, sehr heilsam. Verschiedene Themen, wo man wirklich auf einen Prozess nimmt.
Gut und gesund schlafen. Zum Beispiel mit einem neuen Duvet, einer Bettauflage oder einem Küssi aus Schweizer Schafwolle. Die Verarbeitung von Wolle ist unser Handwerk. Dein erholsamer und gesunder Schlaf ist unser Antrieb. Speicherhandwerk, schon seit über 40 Jahren. Mit dem Rabattcode PODCAST hast du 10% Rabatt auf deine Bestellung in unserem Onlineshop. Bettwaren aus Schweizer Schafwolle findest du jetzt auf speicher-handwerk.ch.
Also noch schnell zum Zurückkommen beim Alkohol.
Mhm.
Das ist wirklich vom einen Tag auf den anderen hast du keinen Alkohol mehr getrunken. Und das ist bis zum heutigen Tag. So kein Alkohol mehr getrunken hast?
Nein, ich kann mittlerweile aber gut einfach ein Glas Wein trinken, weil ich es mega gerne habe.
Mhm.
Oder auch mal ein Gin Tonic oder so, aber es kann einfach auch bei einem bleiben. Und das habe ich vorher wie nicht kennen. Oder ich kann jetzt auch, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal etwas getrunken habe oder nicht.
Mhm.
Es ist wie, es hat den Stellenwert verloren und ich kann es bestimmen. Also ich kann sagen, wenn ich ein Glas oder zwei getrunken habe, dass ich nachher nicht noch 10 weitere reinkommen muss.
Das ist aber eigentlich noch ungewöhnlich, oder? Weil oft ist es so, wenn man wirklich mal süchtig war, wenn man wirklich eine Alkoholsucht hatte, dass man nicht mehr zurück kann. Ja. Kaum hat man wieder mal das Gefühl vom Alkohol, dass dem Leben der Ärmel wieder reinnimmt. Das ist sehr ungewöhnlich, dass du da eigentlich so frei leben kannst.
Ja, das ist wirklich ein Geschenk.
Und jetzt mit diesen Zwiebelschichten, wenn es so ein bisschen um die Teu, also um die Beziehungssachen vielleicht auch geht, bei welcher Schicht bist du im Moment oder heute? Gibt es noch eine oder bist du beim Kern gelandet schon?
Ob ich beim Kern bin gelandet, das weiss ich nicht.
Man weiss eben nicht, ob noch eine kommt, gell?
Genau, weil Beziehungen, also ich habe ja dann immer weiterhin noch wie mit meinem Vater zu tun gehabt. Bei der Mama war es wie ein anderer Ding. Da hat sich eigentlich sehr eine gute Beziehung und eine gesunde Beziehung daraus entwickelt. Und mein Papa ist wie, wie soll ich sagen, immer wieder halt wie Sachen passiert oder wieder wie neue wie Geschichten gelaufen, die dann vielleicht wieder etwas anderes aufgedeckt haben. Ich denke auch ältere Beziehungen oder so, das ist etwas, was ganz, ganz, ganz tief wie drin ist, in einem drin ist. Aber ich habe mich wirklich davon versöhnen, wie es im Moment einfach ist. Ich habe wie können akzeptieren, dass er keine Beziehung kann haben oder wie ich mir das wünschte oder wie ich mir das vorstellte, wie ein Vater soll sein. Das habe ich, wie können, habe ich mich wirklich mit dem versöhnen, weil ich weiss, dass da ein Vater im Himmel gibt, wo, oder Gott gibt, der mich designt hat und wo mich über alles liebt, wo ich immer wieder spürbar und erlebbar in meinem Alltag sehe und darf erleben.
Was heisst das? Wie erlebst und spürst du Gott in deinem Alltag?
Wenn ich zum Beispiel für Sachen bete oder dass nachher wie Sachen wie passieren und vielleicht manchmal nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, aber gleich in einer Art und Weise, wie dass ich sehe, dass er wie bei mir ist oder auch wenn ich mich allein fühle oder wenn ich traurig bin, spüre ich Trost, wenn ich ich kann mit allen Sachen wie zu ihm gehen und er ist für mich spürbar im Herz wie euch da und wenn ich meine Vergangenheit oder meine Lebensgeschichte anschaue, sehe ich so viel, wo er mich bewahrt hat und behütet hat und
Aber jetzt früher ist ja eigentlich gleich gewesen, oder? Du hast ja Gott geglaubt, du hast ja auch gebetet.
Ja.
Hast du aber in den Situationen, wo du vielleicht traurig warst oder wo du dich leer gefühlt hast, den Trost ja nicht gespürt und nicht erlebt. Was ist denn der Unterschied zu heute?
Ja, ich habe ich früher euch viel einfach alles selber probiert, aus mir zu machen. Und das ist halt ein bisschen das Geheimnis bei Gott, dass man ihm die Sachen wie darf abgeben darf. Und wie darf erwarten, dass es kommt. Ich habe dann, wie mich euch sehr um mich selber gedreht, habe sehr viele schlechte Entscheidungen euch getroffen. Immer wieder. Wo ich heute denke, nicht mehr so in dem Ausmaß mache. Und weil ich schon ganz viele Sachen, wie soll ich sagen, ich denke, Gottes Liebe war immer da gewesen, aber meine Kanäle oder meine Rohre waren verstopft gewesen, für das anzunehmen. Ich denke und glaube fest daran, dass er mir immer der Trost und alles wie geschickt hat, ich aber in meinem Minderwert innen oder in diesen Ablehnungswunden gar nicht euch parat war, das überhaupt anzunehmen.
Und was hat es denn gebraucht, um die Rohre zu entstopfen?
Ja, eben gewisse Prozesse euch, wo man wie es Fähnchen ist und sagt, hier Gott, weisst du was, ich habe selber gewurschtelt und es hat nicht geklappt. Tu mir bitte zeigen und vielleicht geht es um eine Therapie, vielleicht kommt man zu einem guten Freund, wo man viele Sachen wie kann besprechen kann. Ich habe einen wunderbaren Ehemann bekommen, den ich erleben durfte, dass es auch Menschen gibt, die es auch gut mit mir meinen. Und das war für mich auch so eine Offenbarung oder ein Rohrentstopfer, dass es dass loyale Menschen gibt oder dass Liebe existiert.
Und du hast Entscheidungen angetönt vorher, dass du schlechte Entscheidungen getroffen hast. Es ist ja eine Angst, die du noch heute ein bisschen hast, oder? Dass du falsche Entscheidungen triffst.
Mhm.
Wie triffst du heute Entscheidungen?
Mhm. Sicher nicht mehr im Affekt. Ich tue Entscheidungen euch im Gebet mit Gott besprechen und tue bewusst Geduld haben. Das ist ein bisschen Schwierigkeit, weil wir eine Instant-Gesellschaft sind, oder? Einfach geduldig warten und auf einen Impuls warten, wo er mir zeigt, wohin das ich soll.
Was sind denn für Entscheidungen, die du heute bereust, die du früher getroffen hast?
Dass ich meine Sorgen und die Sachen einfach im Alkohol oder bei anderen Menschen, also in Alkohol ertränkt habe oder einfach bei anderen Menschen bin suchen. Obwohl das die Lesung eigentlich vor meiner Nase war. Dass ich mich wie das wirklich bei Gott wäre holen. Genau.
Hast du heute noch Momente, wo so Gefühle triggert werden, wo du auch irgendwie eine Leere spürst oder eine Schwere spürst, wo sich die Löcher vielleicht wieder auftun?
Ich habe das Gefühl, dass man das das Leben lang immer hat. Man muss Entscheidungen fällen, wo gehe ich jetzt meinen Hunger oder meinen Durst von der Seele stillen. Es fällt mir immer wie einfacher, aber es gelingt euch nicht immer, dass ich mir wirklich Zeit nehme, Lieder zu singen zu Gott, also Worship-Lieder, oder dass ich mir Zeit nehme, für die Bibel zu lesen, dass ich Zeit mit ihm verbringe oder auch Fragen wirklich da deponiere und nicht selber aber probiere, die Sachen wie zu holen.
Also es sind so Sachen, Strategien, die sich eher so aus deiner eigenen Kraft herausschöpfen und Strategien, die du das Gefühl hast, die schöpfen so aus der Kraft von Gott.
Jawohl.
Und was sind das für Strategien, wo merkst, da kann ich wirklich Kraft tanken oder da kann ich wirklich Löcher stillen? Du hast schon angesprochen, Worship-Lied, also singen.
Ja, genau.
Ist etwas Wichtiges für dich?
Sehr, ja. Ja. Ich bin euch mit Leuten unterwegs, die wunderbare Lieder euch schreiben und
mit Eden Music, gell?
Eden Music, so eine, genau.
Eine Gemeinschaft oder eine Community, eine Band? Oder
ein Kollektiv.
Ein Kollektiv.
Ja, genau. Von verschiedenen Worship-Leitern und Musikern. Und das liebe ich halt sehr. Ich kann euch mit Leuten gute Freunde auslesen. Das ist euch sehr etwas Wichtiges. Wo einen inspirieren und wo man über Themen kann reden kann, wo sie einem vielleicht und weiterhelfen oder jemand, das euch schon erlebt hat oder so, das ist sicher auch eine gute Strategie. Und neben Singen, Musik, das ist etwas, was mich sehr in die Gegenwart von Gott bringt, was mich wirklich mein System lässt, am Brief fahren und ich einfach darf sein und erkenne, wie wunderbar das er ist.
Du schreibst auch selber Lieder, gell?
Ich habe ja auf Walliser Deutsch, da habe ich mega Freude. Da habe ich vor ein paar Jahren 3 Lieder rausbringen können. Das war so ein Kindheitstraum gewesen, oder ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen.
Und um was geht es in diesen Liedern?
Eins ist, geht um den Löwe von Juda. Also auf Walliser Deutsch ist der Leu von Juda. Jesus wird euch als Löwe von Juda beschrieben und ich liebe mega das Bild, was man macht. Der starke Löwe, der vorangeht und wo man beschützt ist. Nachher ein Lied geht um den Heiligen Geist. Und das dritte ist Vertrauen ganz, wo ich einfach so beschreibe, dass das Leben halt nicht immer einfach ist. Und wie so das beschreiben, was wir vorher gesagt haben, ja, wo gehe ich denn mit dem Frust nachher? Oder wo gehe ich denn mit der Leere? Und der Refrain ist halt immer den Läufe zu Jesus und sage ihm, was mich bewegt. Und er drehst du mich oder er wischt mir die Tränen ab und sagt mir, vertraue mir ganz, weil ich bin bei dir.
Mhm. Also das heisst, in diesen Liedern verarbeitest du auch dein Glauben oder dein Gebetsleben.
Genau, richtig, ja.
Du hast vorhin erwähnt, eben so die richtigen Leute um einen sammeln, gute Freunde wählen. Heisst das auch, du hast dich bewusst von Freundschaften getrennt oder von Menschen getrennt, die dir nicht gut tun?
Das ist einfach mit der Zeit einfach so passiert. Ich habe es nicht unbedingt bewusst, also früher bewusst wie abgeschnitten oder so. Das hat sich dann einfach so ergeben.
Und ein guter Freund oder eine gute Freundin, was ist das für dich?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe in den letzten 2 Jahren da auch gemerkt, dass ich wie noch in einem alten Muster gelaufen bin. Dass ich sehr viel eigentlich Leute an meiner Seite hatte, wo ich der Helfer konnte sein. Und das ist so die Zwiebelschale, die von den letzten 2 Jahren, die sehr, sehr gut mir wie aufgezeigt hat, dass ich da Klarheit verkommen ich habe immer sehr gesucht nach einer engen Freundin. Ich habe auch in meiner Kindheit auch immer ganz komische, beste Freundinnen gehabt.
Was heisst das? Komische, beste Freundin?
Ja, wo meine Geheimnisse immer erzählt, überall erzählt. Aber auch fast so ein bisschen toxische Sachen, wo ich halt der Helfer war und sie haben genommen. Und irgendwie so. Und vor 2 Jahren hatte ich wie das Gefühl, dass ich da wirklich fokussieren und aufräumen muss, weil man ja auch nicht mit 30 Personen auf das Mal engen Kontakt hatte. Ich denke mir, ich bin mit sehr vielen Leuten unterwegs, die ich mega schätze, die ich sehr, aber jetzt so eine ganz enge Freundschaft habe ich mit 2 Personen, die ich wie das letzte Jahr, wo wir in einem anderen Kontext wie Beziehungen haben. Also ich war eher Leiterin oder so oder Mentorin von jemandem und dazu haben die 2 Beziehungen sich als mega schöne Freundschaften wie entwickelt, wo ich für mich bedeutet Freundschaft wirklich, dass ich darf sein, wie ich bin. Und nicht, wenn ich vom Treffen gehe, überlege, ich hätte jetzt das selber sagen oder nicht. Ja, das ist gerade ein sehr aktueller Prozess, den ich am Machen bin und den ich sehr spannend finde. Und gleich würde ich sagen, mein allerbester Freund ist mein Ehemann.
Mhm.
Genau,
von ihm wollte ich auch noch ein bisschen mehr erfahren.
Ja.
Er ist wirklich ein guter Freund für dich.
Sehr, ja.
Ja. Er hat es wie geschafft, dir wirklich das Vertrauen zurückzugeben, in Beziehungen, in andere Menschen.
Ja.
Wie hat er das geschafft?
Ja, die ganze Ehe ist für mich eigentlich ein riesen Wunder. Da ich sehr, sehr ein schlechtes Bild auch immer von Männern hatte. Und
kannst du es beschreiben? Du hast ja schon immer auch Beziehungen gesucht. Du hast immer auch den Kontakt und die Aufmerksamkeit von Männern gesucht.
Genau. Weil ich dann halt mich als sehr starke Persönlichkeit wie entwickelt habe oder halt gespielt habe oder war oder wie auch immer. Wenn es innen oder drin halt vielleicht nicht so hat ausgesehen, aber gleich habe ich euch jemanden gesucht, der euch stark ist und mir sagt, hey, so nicht und so doch. Und irgendwie habe ich das wie nie gefunden. Entweder es war so explosiv gewesen, wo dann wieder so Muster von meinem Vater wie zum Tag sind gekommen, wo uns sehr manipulativ sind oder so. Männer sind, immer ein bisschen Mühe gehabt, weil ich das Gefühl hatte, ja, bla bla, nichts dahinter. Das war, glaube ich, mein Männerbild. Und der Ivan, mein Mann, ist so loyal. Ich habe immer gesagt, lieber Gott, ich wähle dich gerne einen Mann mit. Bin ich sehr oberflächlich mit meinen Wünschen, mit Muskeln und Tätowierungen und Bart. und ein goldiges Herz. Und das hat er alles.
Tätowierungen, Muskeln, ja, ein Bart. Genau.
Und ein goldiges Herz.
Und ein goldiges Herz.
Und das hat mich heil geliebt. Wir haben das erste Ehejahr war eine Katastrophe. Wir haben einander ganz fest getriggert. Und haben uns aber entschieden, ein Auseinander gibt es nicht.
Mhm. Also das erste Ehejahr, ja, du warst schon geheiratet.
Jawohl. Und da war eine Katastrophe.
Ja.
Wirklich.
Und erst ab der Hochzeit war das so eine Katastrophe?
Ja.
Und wie,
vorher hatten wir halt eine Wochenendbeziehung. Ich habe in Wallis gelebt und er zu Bern.
Mhm.
Und wir waren dann in einer Kirche sehr engagiert gewesen. Wo wir am Sonntag halt meistens im Dienst waren und dann war der Samstag wie.
Mhm.
Und ja, und da haben wir eigentlich das schon fast die Hochzeit vorbereitet. Also genau, wir haben gar nicht, also wir haben vielleicht eineinhalb Jahre gekannt, wo wir keine Rate haben.
Mhm.
Und das ist das Beste, was wir machen konnten. Weil in dem Schutz von der Ehe, oder weil wir einander ja gesagt haben, haben wir zu unserem Wort stehen und gesagt, wir haben gesagt, in guten und in schlechten Zeiten. Und in dem katastrophalen Zusammensein ja, haben wir wie Gott als unser Fundament genommen und haben gesagt, tu du uns helfen und unser Herz heilen, dass wir miteinander können. Und Gott hat es gemacht. Wir sind euch in beide in Beratungen gegangen, haben viel miteinander probiert zu reden. Wir haben super Strategien euch an die Hand bekommen. Und ja, so nach ja, circa einem Jahr ist auf einmal wie die dunkle Wolke weg gewesen. Und ich würde sagen, wir sind zu einem so starken Team gewachsen. Wir können über alles miteinander reden. Wirklich über alles. Auch wenn es manchmal vielleicht sehr verletzend ist oder sehr enttäuschend. Aber da haben wir uns wirklich noch mal ganz, jeden Tag noch mal neu füreinander müssen entscheiden.
Mhm.
Und jetzt so dürfen wir die Frucht von dem essen.
Mhm. Also chaotisches Zusammenleben, chaotisches erstes Ehejahr heisst viel Konflikte, laute Konflikte.
Ja,
oder?
Also er hat sich zurückgezogen und ich habe geschrien. genau, das waren so unsere beiden Strategien. Wir haben uns beide sehr unverstanden gefühlt. Wir haben, es hat nichts hat geklappt. Wir haben aneinander vorbeigeredet. Wir haben ja, sehr viel gestritten.
Und was sind so Tools, weißt, die ihr heute braucht, jetzt so im Zusammenreden, die euch richtig helfen?
Ja, das Tool, das wir am meisten gebraucht haben, ist das Go und No-Go. Dann dort muss ich vorbereiten und dann muss man das Gespräch abmachen und nachher muss man drei Sachen einander sagen, die man liebt am anderen. Und das
also
ist,
Goal.
Ja, Goal, ja. Genau. Hey, das finde ich so stark an dir oder das liebe ich an dir oder so. Und dann ist schon mal das Herz offen. Man weiss, okay, ich bin angenommen, er sieht mich, er hat mich gerne. Und nachher sagt man zwischen 1 bis 3 No-Goes. Sachen, die man wirklich findet, hey, mit dem habe ich einfach ganz, ganz fest Mühe. Mit dem kann ich eigentlich praktisch nicht leben. Da müssen wir angehen. Und weil ich 2, 3 Sachen sage, die mich stressen, will ich ja, dass die geändert werden. Und dann darf ja er mir auch 2, 3 Sachen sagen. Und wenn ich dann wieder vielleicht Leute werden, habe ich gedacht, nein, dann tut er das und das ja dann auch nicht machen. Also schwieg, zum Beispiel. Oder? Das ist dann nachher das Geben und Nehmen, wo man sich selber ein bisschen disziplinieren oder eben vielleicht anschauen, hey, warum ist das überhaupt so?
Mhm.
Und nachher sind wir auch ganz viele Sachen draufgekommen, die man einfach so von daheim mitnimmt, was auch null Sinn macht. Und weil ich das vielleicht so gemacht habe, ist das seine Reaktion gewesen und seine Reaktion hat mich wieder getriggert. Und einfach
zum Beispiel, kannst du auch ein Beispiel machen? Ich immer so gerne konkrete Beispiele.
Zum Beispiel, wir haben daheim immer Katzen gehabt.
Mhm.
Wenn ich allein gewohnt habe, habe ich auch 2 Katzen gehabt. Und der ist eingetrichtert worden, die hat überall die Türen zu. Und wenn wir hier zusammengezogen sind, habe ich ihn immer zusammengeschissen. Jetzt tu doch die Porte zu. Oder tu doch jetzt die Tür endlich zu.
Also die Haustüre, damit Katzen
nicht so gehen? Nein, überall. Wir einfach immer überall die Kinderzimmer, die Türen, einfach alles zugehen. Dass die hat in der Stube und in der Küche dürfen sein, die Katze. Und,
okay.
Und da war und ein Badezimmer war offen. Aber, und mir ist das nicht aufgefallen, bis wir in dem Gespräch waren. Weil, wie soll ich sagen, ich habe mich ungeliebt gefühlt. Oder ich habe
ungehört, oder?
Ja, genau. Und dachte so, wieso machst du das extra? Und das macht doch eigentlich... Mhm. Wir müssen so viel lachen. Die Sachen, die wir hier herausgefunden haben, waren so lustig. Also, aha, und dann versteht man einander und man tut sich selber euch ein bisschen zusammenreissen. Euch, oder eben sich in der Frage, warum ist mir das so wichtig?
Mhm. Und jetzt hat er Katzen?
Nein, er ist auch allergisch, darum habe ich meine zwei Katzen weggetan.
Okay. Das heisst, der Konflikt hat sich gelöst.
Ja. Wir haben gar nie eine Katze gehabt, darum war sie ja so Nonsens mit diesen Türen.
Also, der hat gar keine Katze gehabt. Aber er hat gleich diese Türen zutun.
Ich habe ja nicht gewusst, warum.
Ah, lustig.
Ja, einfach so Zeug, die man von den Helmen
mitnimmt. Wirklich so ganz tiefe Muster, die. Ja. Ja. Du tust ja heute auch Leute beraten, machst Seelsorge. Also du begleitest Leute, die in ähnlichen Situationen sind wie du früher, die vielleicht mit Depressionen kämpfen oder mit Leere kämpfen, mit Sucht kämpfen, ich weiss nicht genau. Warum? Also du hast ja eine Leidenschaft. Was willst du dort weitergeben den Leuten? Oder wie machst du das so?
Ja, das ist mir ein riesen Anliegen. Ich habe mich so lange allein gefühlt oder unverstanden gefühlt. Und, oder auch dann, wenn ich ein bisschen in christlichen Kreise bin, habe ich mich manchmal abgelehnt gefühlt, weil ich halt gleich noch so viele Sachen zum Aufschaffen hatte. Oder einfach irgendwie habe ich mich immer gefühlt, dass ich eine falsche Form habe. Also, dass das Runde, wir sind zu Runde und ich habe mich als eckig gefühlt. Und ja, das hätte ich mir immer gewünscht, jemand an meiner Seite, wo ich alles erzählen darf, der mich nicht verurteilt und der halt aushalten kann, dass man jetzt vielleicht noch, meist doch auch nicht, noch räugt oder noch in gewissen Sachen halt nicht so läuft oder die Leere oder das alles, wo einfach auch das kann aushalten oder daneben, dass man vielleicht ein Jahr, zwei miteinander unterwegs ist und ja. Natürlich meine erste Erfahrung jetzt in Zürich mit diesen Beratern war für mich ein Highlight gewesen, dass mich da jemand verstanden hat und nicht verurteilt hat. Und das wollte ich eigentlich euch weitergeben. Mein Herz schlägt sehr, vor allem euch für junge Frauen, die einfach auch in diesen verschiedenen Thematiken nicht weiter wissen. Und manchmal oder meistens liegt es euch ganz tief, wo man einfach mal die Vergangenheit anschaut oder die Kindheit anschaut und das miteinander aufschaffen. Ich liebe einfach die Menschen. Und wenn es eine Möglichkeit ja gibt, und die gibt es, dass man heil werden kann, dass man mehr Freude im Leben haben kann, dass man sich selber finden kann, dass man weiterkommt im Leben, dann will ich das gerne unterstützen und den Leuten helfen, den Weg zu finden oder zu zeigen. Ja.
Mega schön.
Ich liebe es wirklich sehr.
Und das erlebst du schon, dass Menschen wirklich das auch
immer wieder
erfahren, Heilung,
ja,
Hoffnung.
Genau. Also verschiedene Beispiele. Leute, die sich mit Eltern versöhnt haben, mit ihrer Kindheit Sachen haben davon aufgelöst werden. Und Leute, die von Alkohol, von Medikamentensucht frei sind worden, die kurz vor der Scheidung gestanden sind und jetzt nicht geschieden haben und ganz etwas Neues von der Leben in der Ehe bis zu Identität, bis zu ja, was macht mein Leben für einen Sinn, wo depressiv sind, wo Panikattacken haben, wo nicht mehr ist. Und das begeistert mich einfach, immer wieder die Wunder zu sehen.
Danke vielmal, Tamara, dass du uns da mitgenommen hast in dein Leben, in deine Leidenschaften. Und das wünsche ich dir weiterhin, dass das immer wieder sich zeigen darf, die Kraft und die Hoffnung.
Merci vielmals.
In deinem Leben und im Leben von diesen Leuten.
Genau.
Um dich herum.
Merci dir vielmals.
Ja, merci vielmals. Tamara Fioretti hier im Vis-à-vis über ihren Weg aus der Alkoholsucht und der Depression. Ich kann mir gut vorstellen, wie wohl sich Menschen fühlen, die sich von ihr beraten lassen. Von so einer offenen, ruhigen Person, die vieles überwunden hat und gleichzeitig immer noch an Themen ganz ehrlich und nahbar dran ist. Hörst du das Vis-à-vis gern und regelmässig und bist gespannt auf weitere Lebensgeschichten, dann kannst du das ermöglichen, indem du RF Medien unterstützt, die den Podcast produziert. Wir machen das dank Spenden. Den Link zu allen Infos findest du in den Shownotes. Danke schon jetzt für jeden Franken. Ich freue mich auf nächste Woche, dann mit meiner Kollegin Ruth Stutz und ihrem spannenden Gast. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.